Das wichtigste Symbol der Christen ist das Kreuz. So gibt es auf vielen Berggipfeln die bekannten Gipfelkreuze. Und die sind im Schnee, im Wind und der Kälte ausgesetzt. Und die reden davon, was unserem Herrn Jesus am Karfreitag am Kreuz passiert ist. Welches ist überhaupt die Botschaft der Gipfelkreuze? Das Kreuz redet davon, dass Jesus Christus mit Wärme, Liebe, Frieden und Versöhnung auf die Welt gekommen ist. Die Gefahr ist aber da, dass nicht nur das Kreuz kalt und vereiset ist, sondern dass in den Herzen der Menschen, in den warmen Monaten, in ihrem Herzen Kälte spüren. Gott hat zum Prophet Samuel gesagt: Ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen. Ich dagegen schaue in jedes Herzen. Er möchte, dass die Herzen warm werden. Und so möchte der Herr Jesus, dass unsere Herzen warm werden oder bleiben und dass sie gefüllt werden mit Liebe, Versöhnung und Frieden. Und so möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Gipfelkreuzreise herzlich einladen. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Ja, jetzt sind wir beim Pfarrer Matthias Rey in Riemenstalden. Er wohnt am Fuss von dem bekannten Rofeienkreuz. Ja, wir sind gespannt, was er über die Thematik Kreuz zu erzählen hat.
Ich bin immer wieder beeindruckt so von Gipfelkreuz und habe ganz fest Überzeugung, dass so ein Kreuz einen Segen ausstrahlt auf überall, wo man es sieht. Und ich tue auch Kreuze, wenn ich irgendwo auf einem Gipfel bin, wo ich vermute, dass sie vielleicht nicht öffentlich und offiziell eingesegnet worden sind, tue ich immer segnen. Und wenn ich bin auf Heienkreuz, da war sicher einmal ein Pfarrer oben in dieser katholischen Gegend, hat vielleicht sogar eine Messe gefeiert und das vielleicht eingesegnet. Da tue ich dann selber den Segen empfangen. Und auch so Gewohnheit, also wir haben zum Beispiel an der Riemenstaldnerstrasse ein Kreuz an einem Punkt, wo ein bisschen heikel ist, auch vom Berg her. Da gibt es Leute, die einfach, wenn sie dort vorbeifahren, die Einheimische, sich bekreuzigen. Also das Bewusstsein im Volk, dass da von den Kreuzen Segen ausgeht und dass man, wenn man dort vorbeifährt, sich selber das Kreuzzeichen macht. Das, denke ich, ist etwas ganz Wichtiges. Das Problem heute, oder, haben wir ja den Relativismus, also wo man sagt, alle Religionen sind irgendwie gleichwertig und so, haben wir ja da miterlebt, dass die Einweihung vom Gotthardtunnel, mir ist das übergekommen wie etwas Dämonisches, also die Tänze von denen Derwisch und der Geissbock, der da auftreten ist mit den Hörnern, also wirklich eine teuflische Erscheinung eigentlich und man merkt, man nimmt das gar nicht ernst. Also das Wichtigste ist, dass alle gleichwertig auftreten, Moslem, Juden, Christen und den Christen innerhalb noch eine riesige Diskussion, katholisch, reformiert und es ist gar nicht eigentlich der Sinn da für den Segen. Also, dass ja der Priester den Segen gibt und dass der Segen letztlich von Christus kommt und nicht einfach kann irgendwie von einer Religion gemacht werden. Und da habe ich natürlich die innerste Überzeugung, Kirche ist von Christus gegründet und Kirche bringt den Segen in die Welt durch Priester und dann durch die religiösen Zeichen, die ihrerseits dann wieder von Priester oder vielleicht sogar von einem Bischof gesegnet sind. Also ich bin da natürlich entsetzt über die Einweihung vom Basistunnel, weil ich denke, das hat eine Dimension, das ganze Werk. Da hätte müssen der Bischof von Chur und der Bischof vom Tessin hätte da müssen her und miteinander in aller Feierlichkeit mit 10 Ministranten, mit Kerzen und Weihrauch und alles den Tunnel einsegnen. Das wäre doch ganz etwas anderes gewesen, als einfach so ein symbolischer Akt, wo irgendwie nichts bewirkt. Also es ist ein Politikum, es ist eine Show, aber dass da wirklich dann Gott dann wirkt, Das ist ja eigentlich das Wesentliche. Und da bin ich ganz überzeugt, dass nur schon das Dasein von einem Kreuz einen Segen bringt. Und wenn dann das Kreuz zusätzlich noch gesegnet ist, dann das noch verstärkt wird. Ich stelle ja fest, das ist zwar ein anderes Thema, aber es geht ein bisschen in die gleiche Richtung mit dem Wetterläuten. Also wenn ein Gewitter aufzieht, ist das letzte wieder passiert. Und gerade hier über Riemenstalden, wenn das Gewitter zwischen Riemenstaldnertal und Muttental sich zusammenbraut, dann geht das dort nicht mehr weg. Also dann gibt es meteorologisch so eine typische Situation, wo das Gewitter einfach stehen bleibt und runterlehrt, man kann sagen, bis einfach alles kaputt ist. Oder? Und dann habe ich Wetter geläutet, 5 Minuten, und dann hat es aufgehört zu regnen. Dort habe ich die Überzeugung, dass gerade in so einem Unwetter, wenn es irgendwann eine gewisse Wucht annimmt, dass das auch eine dämonische Dimension hat. Und die Glocken, das sind noch alte Glocken, die sind noch exorziert und feierlich eingesegnet. Und dann, wenn die läuten, dann wird das den wieder göttlichen Macht, wird es dann ungemütlich. Und dann lehnen die ab, dann ziehen die weg. Also das Gleiche ist, man kann auch Weihwasser spritzen, man kann auch Palmzweig verbrennen im Ofen und den Rauch rauslassen. Also das ist im Bewusstsein wie verloren gegangen. Das Geistliche ist, wird dann durch das Materielle beeinflusst. Also das Sakrament, das wir haben, die sind materiell. Das Segen, das ist auch etwas Materielles mit dem Weihwasser, mit dem gesegneten Salz oder eben mit den Zeichen, mit dem Kreuz. Und wir Menschen sind ja wirklich Leib, Geist und Seele und eben auch Leib. Also wir brauchen die äußeren Zeichen. Da können wir dazu stehen, dass wir sagen, die katholische Kirche, das ist die Kirche, die von Jesus gegründet worden ist. Und die anderen christlichen Gemeinschaften haben zwar auch ein Segen auf sich, sie sind auch getauft, aber sie haben sich eigentlich von dem Ursprünglichen entfernt. Und das tut mir irgendwie weh. Also ich habe Ökumene immer ein bisschen als etwas empfunden, man nimmt mir etwas weg. Ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne Ökumene machen mit den Orthodoxen, wo ich etwas profitieren könnte, wo ich könnte sehen, die haben die Liturgie, die haben die Ikonenverehrung, da ist Weihrauch, da dauert die Messe 2,5 Stunden, da wird gesungen, da ist wirklich eine göttliche Liturgie. Und das wäre sehr interessant, wenn die katholische Kirche würde Ökumene betreiben mit den Orthodoxen. Weltweit passiert das, vor allem auch im Dialog, aber mit so gemeinsamen Gottesdienst passiert da leider wenig. Das ist so eine gewisse Respektlosigkeit unserer Religion gegenüber. Also wenn ich mit einem reformierten Pfarrer bin, dann muss ich einfach alles so machen, dass er einverstanden ist. Also ich mag mich erinnern, wir haben einmal ein Gebäude eingesegnet in einer Pfarrei, ein öffentliches Gebäude, wo ich früher war. Und dann hat man das ökumenisch gemacht. Oder? Also heute würde ich mit 6 Ministranten und mit Weihrauch und Kerzen und Fahnen und Kreuz und würde das in aller Vieligkeit einsegnen. Und dann kann der reformierte Pfarrer dann noch sein Segensgebet machen auf seine Art. Aber dass ich mich muss eigentlich einfach auf sein Niveau aber reduzieren und muss mich fast noch entschuldigen, dass ich noch ein bisschen Weihwasser spritze, das ist doch keine Art von Ökumenen, oder? Das ist doch einfach ein Reduzieren aufs Minimum, oder? Und das scheint mir auch mit dieser ganzen Diskussion ums Kreuz. Also ich habe Freude, wenn ich zum Beispiel aufs kleine Matterhorn gehe und dort oben ist nicht nur ein Kreuz, sondern ein Kruzifix. Also ein Kreuz mit Korpus. Das ist auf dem Rofeien ja nicht. Also dort ist einfach ein riesengroßes Kreuz, das natürlich ausstrahlt ins halbe Urnerland. Aber die öffentlichen Zeichen, da sollen wir dazu stehen. Und das hat nichts zu tun mit irgendwie Arroganz, sondern mit Dankbarkeit gegenüber dem Segen, wo wir überkommen. Das ist eine Dankbarkeit, die ich da zum Ausdruck bringe. Und das ist eigentlich eine Verschmähung vom Segen, wenn ich das nicht würde unterstützen. Und es ist klar, dass man jetzt das, sagen wir, irgendwo im Iran, wo ja früher auch ein christliches Land war, notabene, aber jetzt halt nicht mehr, dass man dort halt nicht kann öffentlich so ein Kreuz aufstellen. Oder dass man in der Stadt Zürich, wo auch einmal eine tief religiöse Stadt war, wenn man schaut, das Stadtbild von Zürich, das ist ja total prägt von Kirchentürmen. Ich kenne keine Stadt, wo man einfach den Fluss, die Limmatur abschaut und eine Kirche nach der anderen. Und das ist heute alles ausgehöhlt in diesen Kirchen läuft nichts mehr. Da ist am Sonntag ist da ein Gottesdienst, wo der Organist gut zahlt ist, der Pfarrer noch besser. Und dann sind da 40 Leute, ältere Leute, die da teilnehmen. Und früher war dort ein pulsierendes religiöses Leben. Es war ein Wallfahrtsbetrieb. Und irgendwie tut mir das weh, wenn man dann das Katholische sozusagen noch freiwillig noch zurücknimmt. Also wenn das gewaltsam weggenommen worden wird, wie das in der Reformation passiert ist, dass man da wirklich einfach mit Gewalt vorgegangen ist, die Kirche mit Waffengewalt ausgeräumt und all den ganzen Inhalt zerstört hat, die Reliquien, die Limmat reingekippt. Ja, nun, das ist Krieg. Aber wenn wir jetzt da sind, als katholische Kantone, wie der Kanton Schweiz, Kanton Uri, dann sollen wir doch zu unseren Werten stehen. Und auch die Regierung, wo ja die allermeisten katholisch sind, dass wir das verteidigen. Und wenn es dann uns irgendwann weggenommen wird, ja nur, dann können wir dann nichts dafür. Aber nicht, dass wir da in einem vorauseilenden Toleranzbegriff da vorwärts gehen. Und das ist ja dann genau das Nächste, die Toleranz, oder? Also ich erwarte Toleranz von den Nichtgläubigen gegenüber den Gläubigen, von den Reformierten gegenüber den Katholischen. Also wenn jemand ein Kruzifix hängt in einem Schulzimmer, dann erwarte ich Toleranz. Und Toleranz heisst ja nicht einfach Angleichung, sondern Toleranz heisst, er hat seine Meinung, ich habe meine Meinung und wegen dem können wir gleich nett sein miteinander. Also wenn da ins Pfarrhaus jemand kommt, der ganz andere Weltanschauung hat, der kommt genau das gleiche Kaffee über, wie wenn ein Bischof da auf Besuch kommt. Das ist Toleranz. Aber nicht, dass ich muss sagen, ich denke jetzt wie du und dann bin ich tolerant. Dann bin ich schwach, dann habe ich keine eigene Meinung. Aber Toleranz heisst, dass man Respekt hat. Und ich denke, gegenüber dem Islam haben wir den Respekt. Gegenüber dem Judentum haben wir den Respekt. Und wie gegenüber dem Christentum ist der Respekt auf eine Art wie verloren gegangen. Jetzt kommt aber noch etwas ganz anderes dazu, was die Innerschweiz betrifft. Dass ja da eigentlich das ganze soziale System ist ja durch Kirche aufgebaut worden. Also wer hat in Riemenstadt zum Beispiel Schule gegeben als Erster? Das war der Pfarrer, das waren Schwestern. Wer hat die Spitäler aufgebaut? Wer hat angefangen mit Altersheimen und mit der ganzen Pflege? Das war die Kirche, wo das ganze System aufgebaut hat, oder? Und heute haben wir einen Wohlfahrtsstaat, der hat jetzt einfach die Hand auf alles draufgelegt. Das ist ja gut und recht. Also, wir leben in Saus und Braus, haben Haufen Geld. Das ist vielleicht früher ein bisschen spärlicher zu und her gegangen. Was ich sehr, sehr empfinde als ganz grosses Unrecht, dass man jetzt eigentlich den Kirchen einfach einen Schutt gibt und sie zur Hintertür rausrührt. Oder? Also man hat die Kirche, hat die Schule. Die Schule hat die Kirche aufgerichtet. Die Kirche hat Generationen gelernt, schreiben und lesen und rechnen und was alles dazu noch gehört zu einer Schule. Und jetzt hängt noch als Relikt von dieser kirchlichen Zeit ein Kreuz, ein Kruzifix im Schulzimmer und dort schmeißt man das einfach raus. Also ich finde das eine unerhörte Frechheit und auch eine Arroganz und auch ein Zeichen von einer absoluten Intoleranz. Also dass die nicht so gläubig sind, nicht mögen leiden, dass es da ein religiöses Zeichen hat. Oder ein anderes Beispiel, die psychiatrische Klinik in Oberwil. Das ist ein kirchliches Gebäude. Das war die Kirche, die das geführt hat, die das aufgerichtet hat. Und jetzt ist das einfach ein staatlicher Betrieb, der das übernommen hat. Ich hoffe einfach nur, dass die Kirche wenigstens dann genug Geld daraus gezogen hat, weil die haben das einfach dann auf ihre Art übernommen. Ohne jeglichen Respekt auf die Vergangenheit. Also, das Einzige ist noch die Kapelle, die sie noch gelassen haben. Und die Kreuze, die in den Mauern drin sind, als Gucklöcher vom Estrich. Also, so viel ist da vielleicht sogar noch Denkmalpflege dahinter. Also, mindestens ein Respekt vor der äußeren Erscheinung des Gebäudes haben sie gehabt. Aber sonst in dieser Psychiatrie ist alles ausgeräumt. Also es sind blanke Wände, es steht gerade am Eingang, aber das ist völlig eine falsch verstandene Toleranz. Das ist keine Toleranz, das ist eine Diktatur der Ungläubigen. Wirklich eine Diktatur im Sinn, Diktatur tut mit Macht einfach alles entfernen und beseitigen, was ihnen nicht passt. Das ist ja das Wesen von der Diktatur, oder? Also der nächste Schritt wäre, dass man den Priester umbringt. So weit sind wir zum Glück nicht. Aber das Wesen von der Diktatur ist, dass man jedes öffentliche Zeichen beseitigt. Also da sind wir ja näher dran. Das ist eine sehr ambivalente Diskussion, zum Beispiel auch ums Kopftuch, oder? Weil das könnte ja die Ordensfrauen betreffen. Natürlich, jetzt kann man diskutieren über den ganzen Islam und über die Unterdrückung der Frauen und so weiter, aber das sind religiöse Symbole und da ist doch Toleranz einfach gefragt. Die Leute sich anständig benehmen, sollen die doch können rumlaufen, wie sie wollen. So wie ich auch als Priester soll rumlaufen, wie ich will. Oder wie das Kirche vorschreibt und wie ich dann dem folgen will. Also die religiösen Zeichen, denke ich, die müssen wir unbedingt verteidigen. Und auch, weil es objektiv einen Segen bringt. Es ist nicht einfach ein Symbol aus der Vergangenheit, sondern es strahlt ein Segen aus auf überall her, wo man dann das Kreuz sieht.
Matthias, weißt du, wie lange das schon die Gipfelkreuz gibt und wie das Ganze entstanden ist?
Also da habe ich jetzt kein Wissen darüber. Ich habe da nur Vermutungen, wenn man jetzt so die ganze Gesinnung von denen anschaut, von früher, da hat man ja wirklich auf den Schutz und auf den Segen von Gott vertraut und gehofft. Und dann hat man halt alle Mittel gebraucht, um den Segen irgendwie herzuziehen. Also da gibt es Gebet, der Alpsegen ist so etwas, oder, wo man tut Gebetsegen ausrufen, der Bauer macht das, es gibt das Tischgebet. Und dann, dass man dann alle möglichen religiösen Zeichen gebraucht hat, also der Alpsegen ist ja immer bei einem Kreuz zu, es hat eigentlich auf jeder Alp, fast jeder wahrscheinlich, vielleicht nicht mehr ganz auf allen, hat es ein Alpkreuz, oder? Dass man einfach mit diesen Zeichen die Gegenwart von Gott auf sich ziehen und dass dann das ein Segen ausstrahlt. Also ich nehme jetzt einmal an, dass das so alt ist, wie es überhaupt Christen gibt, die Alpen bewirtschaften, dass man die Kreuze aufgestellt hat. Natürlich früher sicher nur auf der Alpen, man ist ja nicht auf Berggipfel gegangen, das war ja nicht attraktiv gewesen. Ich weiss noch mal, bin ich mit einem Bauernsohn wandern und bin dann auf dem Berggipfel rauf, in seinem Heimatort, wo, und er sagt, ja, er sei noch nie dort oben gewesen, er sei den Tag arbeiten, aber auf dem Gipfel, der hätte nicht gewusst, was er machen dort oben. Also das war natürlich eine andere Gesinnung, oder? Und darum sind die Kreuze dann auf den Alpen gewesen, in den Dörfern, am Dorfrand, und dann auf den Berggipfel, das ist dann sicher erst gekommen, wo dann die ganze Sache aufgekommen ist mit dem Tourismus. Also das ist dann auch noch zu einer Zeit gewesen, sicher, wo noch unsere Berggegenden tief geprägt sind vom Christlichen.
Wer tut das einmal finanzieren, so ein Gipfelkreuz?
Also auf den Alpen sicher der Alper oder vielleicht eine Alpgenossenschaft. Und Gipfelkreuz, das können private sein. Das sind zum Teil auch Sponsoren, zum Beispiel ein wunderschönes Gipfelkreuz, nicht ganz so gross wie das auf dem Roffeyen, aber ziemlich gross, auch etwa 5 Meter hoch, ist das auf dem Huserstock. Das ist über den Gipfel, der zu Riemenstalden gehört. Der Huserstock, eigentlich auf der einen Seite des Riemenstalden, also wenn man jetzt von unten rauf schaut, rechts ist der Roffeyen und dann links ist der Fronalbstock und dann hinten dran, weiter im Tal rein, ist der Huserstock. Und an dem Kreuz ist eine Tafel angebracht von allen Sponsoren. Also da ist zum Beispiel Victorinox dabei und andere mehr, ich kann es jetzt leider nicht aufzählen, ich kann es nicht, deshalb ist mir gerade ins Auge gefallen, weil ich es gut kenne, die Sponsoren, die das Kreuz gesponsert haben. Und dann ist das ein Verein von dem Höhenweg, der da oben durchgeht. Und dann, der Verein hat dann, die arbeiten freiwillig, also die arbeiten eigentlich gratis, hat dann nach Sponsoren gesucht. Und dann so der Betonsockel ist dann vom Verein dann, gemacht worden und das Kreuz ist dann von diesen Sponsoren gezahlt worden. Also häufig steht ja sogar auf diesen Kreuz irgendwo ein Tafel, zum Beispiel auf dem, weiss jetzt gerade im Wallis, auf dem Ochsenhorn zwischen Nanstal und Sassertal. Das ist auch ein sehr schönes Kreuz. Und dort ist das gesponsert worden von einer Erbgemeinschaft, von einem Bergführer, der abgestürzt ist. eigentlich als Andenken. Und das ist auch das Bild von dem Bergführer unten dran und auch noch ein Gedenken an ihn, also dass dann eine Familie so ein Kreuz tut, finanzieren. Dann haben wir ein Projekt gehabt, wer auch auf Riemenstaltner Boden, ein Klingenstock, hat ein Kreuz eigentlich gemacht aus dem Material von der Lawinenverbauungen, die damals in den 50er Jahren gebaut worden sind. Man hat dort ein Holzkreuz hermachen und eben an der Finanzierung ist dann gescheitert. Also eigentlich auch ein bisschen an mir. Also ich hätte dann sollen go weibeln und schauen und habe gesagt, da habe ich eigentlich Zeit nicht dazu, da all die Leute anzufragen, um da 100 Franken, da 200 Franken überzukommen, dass man das Kreuz dann kann finanzieren kann. Zumal es ja schon ein Kreuz da oben hat, das eigentlich nicht leid ist. Also inzwischen hat man es wieder gerichtet, es ist wieder gerade und sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, oder jetzt haben wir da zu Riemenstalden bei dem Schutzdamm, ist jetzt so die Idee von einem Bildstöckchen oder von einem Kreuz oder beides. Und da wird man schauen, wie man das finanziert, ob da ein Teil Gemeinde dazu beiträgt, ein Teil vielleicht Kirchengemeinde, ein Teil vielleicht Kirchenstiftung und dann vielleicht noch private Spenden. Das ist immer so eine Sache und denkt, das ist von jedem Fall ist ein Einzelfall. Also darauf ein Kreuz, das ist ein Verein. Man muss immer wissen, so ein Kreuz wird ja nicht nur finanziert und aufgestellt, sondern das muss ja gepflegt werden, oder? Das muss ja alle Jahre gerichtet werden, das in Stürmen und das Kreuz kommt irgendwann in Schieflage. Also es geht sehr schnell, dass das verlottert. Vielleicht schlägt mal der Blitz ein und macht einen Schaden. Das muss ständig muss das geschaut werden dazu. Also zum Beispiel das Kreuz um Hauserstock, da bin ich dabei gewesen. Das ist ein älterer Herr, der Präsident von dem Verein, der für den Höhenweg zuständig ist, auf dem Grat vom Fronalbstock zum Klingenstock führen. Und das Kreuz hat 4 Stellschrauben am Fuß. Und dann ist da mit einem Schraubenschlüssel aufgegangen und hat das Kreuz wieder gerichtet, dass es schön gerade ist mit denen. Das ist eine freiwillige Arbeit, eine typische Fronarbeit. Also Fron, das ist der Herr, eine gratis Arbeit für den Herrn. Dann Bahnen, also Fronalbstockbahnen, geben ihren Beitrag eigentlich dann, dass die Mitglieder von dem Verein, wenn sie aufgehen, arbeiten, dass sie gratis fahren dürfen. Jetzt die Geschichte von dem Unterhalt von dem Kreuz auf dem Hauserstock.
Matthias, wer tut die Gipfelkreuz herstellen?
Das sind auch verschiedene Leute. Also zum Beispiel jetzt das auf dem Hauserstock, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wer, aber das war eine Firma, die für Stahlbau schafft, oder? Oder das auf dem Furkelstock, dort war auch gerade einer, der ein Kreuz wieder aufgerichtet hat, der vom Blitz zerstört worden ist, also einfach die Mitte obeneinander, also ist ein trauriges Anschauen gsi. Und dann hat er dann das neu gemacht, selber, aus 2 Pfosten, und hat dann das aufgerichtet und noch einen Blitzableiter montiert, also ein älterer Herr, der das einfach selber alles gemacht hat und sich vielleicht punktuell da und dort hat helfen lassen. Das sind Handwerker, die man organisiert, je nachdem, aus was für einem Material das ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da zu Riemenstalden würde das Kreuz machen, dann wäre klar, ich habe das schon, eigentlich schon ein bisschen abgeklärt, also dass der Nachbar, der eine Sagerei hat, dass der würde Balken sagen und dann ein Zimmermann, der in Sisigen wohnt, würde dann die Balken dann zusammensetzen. Und dann müsste man noch wahrscheinlich ein Tiefbauunternehmen haben, wo dann würde es den Sockel machen und das Fundament. Also man müsste da, wie wenn man ein Haus baut, Handwerker suchen, die dann die entsprechenden Arbeit fähig sind zu machen. Und braucht man natürlich noch die Bewilligung von der Gemeinde, ist klar, man kann nicht einfach ein Kreuz aufstellen. Ja, das muss dann auch abgesprochen sein und genehmigt sein, dass man da nicht einfach wild überall etwas aufstellen kann. Das ist ja klar, das darf man ja nicht einfach so machen.
Wie sieht das aus? Gibt es nicht Firmen, Unternehmungen, die nur in Anführungsschlusszeichen, sich spezialisiert haben auf Gipfelkreuz?
Das wüsste ich jetzt nicht. Also ich nehme es an, nicht, weil das ist ja doch ein zu seltene Sache, und wo man ja nicht leben davon, jetzt nur mit der Herstellung von Gipfelkreuz. Und man sieht ja auch an diesen Gipfelkreuz, da ist ja jedes ganz anders geartet. Also die Alpkreuz, die haben eine gewisse Standardisierung, das ist so ein bisschen Tradition, wie man die macht. Aber Gipfelkreuz, eins ist klein, das andere ist gross, eins ist aus Metall, das andere ist aus Holz, das im Rofein ist ja aus Aluminium. Also ist jedes wirklich eine eigene Sache. Könnte man sich vorstellen, dass Rofein und Buchserhorn, dass das ähnliche Leute waren, die das gemacht haben. Das Buchserhorn hat ja ein Kreuz, das meine etwa gleich ist in der Art und in der Grösse wie der Rofein. Aber dass es jetzt da Firmen gibt, wie es jetzt Firmen gibt, die religiöse Gegenstände herstellen von Stubenkreuz und so, das denke ich jetzt nicht. Wobei ich muss immer sagen, dass ich das nicht weiss. Vielleicht gibt es ja eine. Wenn ich keine kenne, heisst es ja nicht, dass es keine gibt.
Es gibt ja verschiedene Gipfelkreuze und in Richtung Gitschen rauf gibt es auch eins, das so eine spezielle Aufschrift hat. Und da hat mir schon ein Priester gesagt, das sei nicht ein positives Gipfelkreuz, also sage ich mehr von der anderen Seite. Wie erkennt man, dass ein Gipfelkreuz ganz im Sinn von Jesus Christus, also von ihm seiner Lehre ist?
Das ist nicht ganz so einfach. Man kann ja immer etwas christliches Symbol herstellen und dann irgendetwas einarbeiten, das nicht christlich ist. Also, da habe ich schon Geschichte gehört von einer Mutter Gottesstatue, die dann drinnen irgendwelche esoterischen und satanistisch besprochenen Sachen gewesen sind. Das ist etwas, das schwierig ist, um wirklich zu kontrollieren. Man sieht das auch, wenn man ein bisschen weiss um die Kreuze, also was für ein Verein dahinter ist, was sind für Leute dort drin. Also das merkt man ja sofort. Das ist bei der Rofeienkreuze, ich habe dort mal eine Spende gemacht und dann habe ich eine Karte bekommen. Also absolut unverdächtig. Also man sieht, das sind anständige Leute und mit christlichem Hintergrund. Und da kann man annehmen, dass da gar nichts anders reingebaut worden ist. Man sieht es dann vielleicht so ein bisschen vom Gespür her. Also ich denke, dass man so ein bisschen wie den frommen Sinn hat. Wobei ich selber habe jetzt noch nie ein Kreuz gesehen. Und ich müsste sagen, es ist zweifelhaft. Ja, mal ein Kreuz mit einer Kugel in der Mitte. Aber irgendwann immer den Eindruck, wir müssen da schauen, dass wir das Symbol für uns beanspruchen. Also, dass wir auch nicht überall etwas dahinter sehen, das esoterisch ist. Auch wenn es vielleicht so gemeint ist, dann sage ich, ja, das ist unser Symbol. Also zum Beispiel der Regenbogen. Der Regenbogen ist ja heute Symbol für allerlei Organisationen, die nicht einen christlichen Hintergrund haben. Und dann sage ich, ja, der Regenbogen ist unser Symbol. Das ist das Symbol vom Bund zwischen Gott und den Menschen. Und da gibt es auch andere Symbole. Sagen wir, das verkehrte Kreuz ist ein satanistisches Symbol. Und ich sage, ja, das ist das Petruskreuz, wo Kreuz verkehrt dann gestorben ist. Also, dass wir einfach auch schauen, dass wir Symbole, die vielleicht von einer anderen Seite geprägt sind, dass wir sagen, das sind ursprünglich sind das unsere Symbole. Oder der Fünfzackstern ist ja auch ein satanistisches Symbol, wo ja häufig die meisten Weihnachtssterne sind. Das ist nicht ganz logisch, Fünfzackstern, weil der Stern ist ja natürlicherweise sechszackig, oder? Also wenn man ein Schneeflöckchen anschaut oder die Augen zwinkern und dann den Himmel aufschaut, sind die Sterne sechszackig. Also von dem her ist es schon ein bisschen eigenartig, dass man jetzt Fünfzackstern hat, weitgehend verbreitet. Aber ich sage mir dann einfach, das ist unser Symbol, das ist ein Zeichen, das wir verstanden haben, oder? Ohne die beiden Füße und dann die beiden Arme und oben den Kopf. Und es ist ein Symbol vom Leben, von der Auferstehung. Und dass man nicht zu ängstlich auch darf sein in diesen Sachen und überall den Teufel dahinter sehen. Also ich stelle einfach fest, dass Menschen, die so sehr sensibel sind auf die Sachen, die werden auch entsprechend plagen. Und Menschen, und da gehöre ich wahrscheinlich auch dazu, sagen, die materielle Welt, die gehört uns. Und da tun wir interpretieren und machen, wie wir wollen. Und da darf nicht einfach eine fremde Macht drin wirken, ohne unser Einverständnis. Also der Teufel oder ein Dämon kann ja eigentlich nur dann wirken, wenn er ein gewisses Recht hat auf etwas. Also nochmal zurück auf die Unwetter. Also dass ich natürlich sehr das Bange habe, dass satanistische Mächte ein Recht haben auf das, oder? Also wenn wir Volksabstimmungen haben, wo wirklich gegen das Leben ist, wenn wir die ungeborenen Kinder legal umbringen, wenn das Sonntagsgebot einfach mit Füßen getreten wird und man einfach keine Gottesverehrung mehr hat, ja, dann kommen die Dämonen ein Recht über. Und das wäre mal wirklich interessant auszuprobieren, aber leider ist der Versuch gar nicht möglich, dass man einfach mal weltweit ein Jahr lang keine Abtreibung und ein Jahr lang, dass alle Christen am Sonntag in die Kirche gehen. Und dann mal schauen, ob sich das Klima nicht verändern würde. Weil man sagt immer, es sei Klimaerwärmung, oder? Aber das ist ja nicht ganz logisch. Also wenn es Klimaerwärmung wäre, dann hätte es ja die Stürme und die Unwetter, die wir jetzt hier haben, hätte es ja in Spanien schon vor 1000 Jahren gegeben. Also, und einfach, das ist wie Hildegard von Bingen, die sagt, wenn der Mensch sündigt, dann tun sich die Elemente von der Natur gegen den Menschen richten. Wir haben das nicht nur im Bereich des Wetters, also Stürme und Niederschläge und Trockenheit, sondern wir haben das auch im Bereich der anderen Elemente. Feuer, gerade wieder in Kanada haben wir das gesehen, oder auch Wasser, das Wasser, das sich gegen den Menschen richtet. Und auch die Erde, also das Erdbeben hat ja nichts zu tun mit der Klimaerwärmung. Und niemand bestreitet, dass es die Erdbeben, dass sich die häufen. Das hat es schon immer gegeben. Aber die Häufung, die wir heute haben, oder? Man hat ein Erdbeben da und dann ein Feuer dort und wieder da ein Dorf unter Wasser und das alles innerhalb von ein paar Monaten. Dass wir dann die Dämonen ein Recht bekommen, Einfluss nehmen auf die Elemente, wenn sie kein Segen haben. Also Menschen eigentlich den Segen von Gott verachten. Und insofern wieder zurück zum Kreuz, dass ich denke, wenn man ein Kreuz bewusst entfernt, also die das machen, in dieser Haut möchte ich dann mal nicht sein, in der Todesstunde. Also, dass man bewusst und plant ein Kreuz entfernt, das ist ja eine Ungeheuerlichkeit, die ich gar nicht fassen kann. Also, das ist ja nicht, wie wenn ich jetzt, sagen wir, aus Schwäche irgendeinen Zornausbruch habe oder irgendwann mal jemandem ein Schlötterli anhänge und nachher das wieder bereue, dann ist das menschliche Schwäche. Aber wenn ich das plane, und politisch in die Wege leiten und nachher gehen und das Kreuz wegnehmen. Also ich meine, das ist eine schwere Sünde mit Fleiss und Vorsatz, wo man ja nachher nicht bereut. Also das ist dann die typische Sünde gegen den Heiligen Geist, also wo man die Sünde macht und in der Sünde bleibt und in der Sünde bleiben will. Und ja dann noch weitere Kreuze entfernen will. Also das, denke ich, ist etwas ganz, ganz Schwerwiegendes, wo auch wirklich einen Fluch abzieht auf die betreffenden Menschen, in die betreffenden Familien und in die betreffenden Regionen. Also das darf man nicht unterschätzen, was da geht, wenn man so ein Kreuz entfernt.
Matthias, du hast erwähnt, dass man Kreuze segnen sollte. Jetzt ist das ein Segen bei der Aufrichtung des Gipfelkreuzes oder muss man das regelmässig machen, also jährlich?
Ich denke, das genügt einmal. Natürlich, wenn man es jährlich machen würde, das wäre sehr schön. Also, meine, das ist das Gleiche auch mit den Häusersegnen. In der Stadt tut man eine Wohnung, wenn überhaupt, einmal einsegnen, wenn jemand in die Wohnung einzieht. Oder? Und in ländlichen Gebieten, man sagt dann das Versegnen, oder? Dass man erwartet, dass der Priester all Jahr kommt, dann Haus und Hof segnen. Und bei den Kreuzen ist es ein bisschen ähnlich, aber üblich ist eigentlich schon, dass man das einmal segnet. Und das ist natürlich schön, wenn das mit der Aufrichtung zusammengeht, aber häufig ist ja das technisch nicht möglich. Also man macht die Aufrichtung vielleicht irgendwann an einer Werftung, dann auch noch mit einem Helikopterflug verbunden, um das Kreuz dort herzubringen. Und die Segnung ist dann vielleicht irgendwann, wenn dann ein Pfarrer dort kann, Mess feiern. Also zum Beispiel auf dem Siufass da oben, zu Riemenstall, dann ist ja auch ein Kreuz aufgestellt worden. Und das ist länger schon dort gestanden und ist erst, ich weiss nicht genau, ein Jahr oder noch mehr, nachher ist dann ein Pfarrer dort aufgegangen. Das ist natürlich dann schön, wenn das der Ortspfarrer ist, das ist in dem Fall der Pfarrer von Sisigen und Flüelen, ist dann dort aufgegangen und hat das dann feierlich eingesegnet im Rahmen von einer heiligen Messe, die man auf den Gipfel oben gefeiert hat. Und so eine feierliche Einsegnung, das muss man nicht wiederholen, also das Kreuz ist gesegnet.
Wie erkenne ich, ob das Kreuz offiziell eingesegnet worden ist?
Das erkennt man nicht, das muss man wissen. Das okay. Ist ja, das ist wie ein Schustensegen. Ja, also man macht ja nicht irgendwie ein Zeichen, also man tut Weihwasser spritzen oder mit Weihwasser ein Kreuz aufs Kreuz machen, aber sieht ob man das eigentlich nachher nicht.
Matthias, das ist alles sehr spannend. wenn wir beim Segen sind, würdest du uns auch abschliessend den Segen geben?
Ja, gern. Ja. Ja, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Ich segne euch, der allmächtige Gott, führe und leite euch in euren Gedanken, Gebeten, Worten und Werken. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Jetzt bin ich beim Hans Reichmuth. Er ist Präsident vom Verein der Mietenfreunde in Schweiz. Und er hat auch schöne Erfahrungen mit Gipfelkreuz gemacht, nämlich das alte Gipfelkreuz auf dem grossen Mieten ist neu gemacht worden. Herr Reichmuth, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Ja, es sind rundwegs gute Erfahrungen. Das Ganze gründet ja auf unserem Jubiläum, das wir hatten, 125 Jahre Verein der Mietenfreunde Schweiz im Jahr 2013. Wir hatten relativ ein marotes Mietenkreuz hier oben und haben das Gefühl gehabt, es wäre schön, auf diesen Anlass hin ein neues Mietenkreuz dort oben zu installieren, und sind dann so an die Arbeit
Ihr habt evaluiert, wie sind ihr da vorgegangen?
Wir haben in unserem Vorstand Fachleute, Metallbauer, Holzbauer, die uns Vorschläge gemacht haben, mehrere Vorschläge sogar. Wir haben sogar Modelle bekommen, und zwar im Maßstab, weiß ich nicht mehr genau, 1 zu 50, glaube ich. Und haben nachher können 1 zu 1 quasi das Kreuz, das Modell, das wir dann letztlich gewählt haben, das ist jetzt ein Kreuz, ein schönes, majestätisches Kreuz mit einem Metallkern und einer Holzverkleidung aus einheimischer Lärche, haben wir können auswählen und nachher umsetzen.
Und wer hat das gemacht, das Gipfelkreuz?
Der Metallkern hat ein Metallbauer gemacht von Schweiz, Alois Fessler, Obdorf, einer, der Mitglied ist in unserem Verein, auch sehr zugewandt im Verein, uns immer unterstützt, wenn es Sachen gibt. Und die Holzteile sind von einem Vorstandsmitglied, nämlich von Wisi Müller. Der hat es eigentlich gezeichnet und geplant, selber hergestellt worden mit seinen Leuten. Zuletzt hat man das assembliert und auf dem Mieten installiert.
Wie lange ist so eine Produktion von einem Kreuz? Oder jetzt von dem explizit und vom grossen Mieten?
Also wir haben das Jubiläum etwa ein Jahr vorbereitet und sind eigentlich an den Sitzungen dann immer wieder mit dem Thema konfrontiert gewesen. Und die Leute, die es dann wirklich nachher gemacht haben, das sind Leute der Tat, die haben das schon noch etwa eins fertig gehabt. Also es hat schon x Stunden gegeben, aber das Kreuz ist fix fertig, da unten montiert gewesen und dann mit dem Helikopter raufgeflogen worden.
Mit dem Helikopter?
Ja.
Wie würden Sie das Kreuz beschreiben?
Es ist unter einer Tonne und es ist ein Metallkern mit Holzbeplankung, hat einen Blitzschutz dran. Es ist eine sehr majestätische Konstruktion nach meinem Dafürhalten, passt sehr gut ins Mietengebiet, wir haben dort auch Tannen und Lärchen. Und ich meine, es sind ganz gelungene Sachen.
Wie ist das eingeweiht worden?
Wir haben am Betttag, am 15. September 2013, eine feierliche Messe in der Holzeck, zelebriert durch den Pater Alois Kurma von Kloster Einsiedlen. Sehr eine nette Person, ist auch Berggänger. Nach der Messe ist man gemeinsam auf den Mieten aufgestiegen. Und dort oben hat Pater Alois Kurma in sehr eindrücklichen Wort das Kreuz nachher am Machtschutz Gottes geweiht. Er hatte viele Leute dabei, es war ein schöner, feierlicher Anlass gewesen. Ich meine, sie sei unserem Berg würdig.
Hat es auch Angriff gegeben, dass ihr dort oben ein neues Kreuz anstellt?
Schauen Sie, bei diesen Kreuzen gibt es immer verschiedene Meinungen, das wissen wir. Es ist umstritten, will man das, will man es nicht. Für uns ist der Fall klar, wir sind hier christlich geprägte Gesellschaft, ein christliches Land. Das Kreuz ist, seit ich weiss, dort oben immer wieder ersetzt worden. Es hat immer Leute, die da Energie aufgewendet haben für das. Meines Erachtens gehört dort auf ein Kreuz und in dem Sinn sind wir natürlich auf die Kritik nicht wirklich eingetreten.
Was hat das Kreuz für Sie persönlich für eine Bedeutung?
Also, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in der Schweiz in der Schule und wohne heute noch in der Schweiz. Der Mieten ist mein Hausberg. Ich schaue alltag an den Mieten an, ob es schön oder wüst ist. Dort oben war seit ich Kind immer ein Kreuz gewesen. Und dort oben ist heute noch ein Kreuz. Und solange ich etwas zu sagen habe, bleibt dort oben ein Kreuz. Ich habe einfach eine Affinität zu dem. Es gehört für mich wie zum Gipfel. Es ist eine Einheit. Es überstrahlt Schweiz. Oder? Und das geht ans Herz. Für mich ist das auch etwas Emotionales, nicht nur etwas Religiöses. Oder?
Wie ist das finanziert worden, das Gipfelkreuz?
Also finanziert hat es der Verein selber. Es ist uns eigentlich nicht daran gelegen, für ein Gipfelkreuz rumbetteln und Sponsoren suchen, damit wir zuletzt noch irgendwelche Werbekleber dran haben. Also wir haben das Kreuz aus Vereinsvermögen finanziert, sind aber natürlich von den Zulieferern sehr günstig bedient worden.
Und wie teuer ist so ein Kreuz?
Also da kommen noch gleich Kosten von 10'000 Franken zusammen.
Hat es nachher weitere Aufträge für den Kreuzbauer ergeben?
Also den Kreuzbauer muss man eigentlich den Metallbauer, der Alois Fessler, anschauen. Das ist ein Kleinbetrieb im Obdorf Schweiz und ich denke nicht, dass dem Aufträge mangelt. Das sind bekannte Kleinfirmen, die in der Regel gut besetzt sind mit Arbeit. Thank you.
Der 57-jährige Irschner ist seit 2010 im Rollstuhl. Bevor er im Rollstuhl war, vor 25 Jahren, hat er auf dem Wiesenspitz auf 2052 Meter ein Gipfelkreuz aufgestellt. 14 Freunde und Verwandte haben ihm einen Traum wahr gemacht. Er hat nämlich nochmal wollen vor dem Gipfelkreuz stehen. Und so ist er auf den Gipfel aufgeschoben worden. Kreuz ist zum Auferstehungssymbol erklärt worden. Wenn man nur das Kreuz anschaut, kommt man eigentlich nicht auf die Idee, dass es ein Auferstehungssymbol ist. Wäre es ein gleichseitiges Kreuz, das in Harmonie ist und Gegensätze miteinander verbindet tut, oben und unten, links und rechts, und in einem Kreuzigungspunkt alles zusammenführt, könnte es eher ein Auferstehungssymbol sein. Es könnte ausdrücken, dass Gott wieder alles ins Gleichgewicht gebracht hat. So werden auch Kreuze während der Fastenzeit verhüllt. Und so auch auf dem höchsten Berg vom Österreichischen, am Grossglockner. Und auf dem höchsten Berg, der ganz in der Schweiz steht, der Dom mit 4545 Metern, hat sogar ein Kruzifix. Und das ist erst gerade kürzlich getroffen worden vom Blitz und man hat es neu müssen machen. Der Toni Zweifel aus Zürich, der ursprünglich vom Glarnerland kommt, läuft gegenwärtig Seligsprechungsverfahren. Der Toni Zweifel war sehr gerne in den Bergen. Und der Pfarrer Dr. Andreas Wildhaber ist Postulator und ist auch wie der Toni Zweifel bei der Opus Dei. Und der Pfarrer Andreas Wildhaber hat sehr schöne Geschichte von Toni Zweifel in den Bergen erzählt, die sich ereignet hat auf einem Schild im Kanton Glarus, wo es auch ein Gipfelkreuz gibt.
Und ich persönlich hat er mir einmal erzählt, er hat ja sehr gern, ist er gewandert in den Bergen und er hat das natürlich gemacht, nicht einfach um sich selber zu verwirklichen, sondern weil er ja die Erholung gebraucht hat und damit wieder gut arbeiten konnte. Dann hat er mir eben mal gesagt, ja Andreas, weißt, wenn ich dann da eine Wanderung mache, dann werde ich einfach da alle drei Rosenkränze, damals hat es erst drei gegeben, der vierte ist erst später gekommen. Und dann, wenn ich die drei Rosenkränze fertig habe, dann werde ich einfach das Gebet zum heiligen Josef Maria für Berufungen zum Opus Dei. Und so hat er eigentlich in seiner Wanderung ständig Umgang gehabt mit der Mutter Gottes. Ein anderes Beispiel, ich kann noch erzählen, ich kann mich da erinnern, ich mit ihm und noch vier anderen Kollegen haben wir eine Skitour gemacht, das war gerade Ostermäntig, auf ein Schild im Kanton Glarus. Und dann hat es schon ein bisschen wenig Schnee gehabt, das heisst, zu dem Moment da, wo wir da das Auto stehen lassen, haben wir noch müssen, 500 Meter zu Fuß hochlaufen mit den Ski auf dem Rücken. Und um mich eben zu animieren, oder sagen wir, die Widerwärtigkeit ein bisschen zu erleichtern, hat er mir so einen Witz gemacht, hat er gesagt, weißt du, Andreas, der Unterschied von einer Bergtour und der Skitour ist, dass man bei der Skitour einfach nur Ski aufträgt. Und so hat er eben das ein bisschen lustig genommen. Und dann auch die Widerwärtigkeit, die wir erfahren haben, weil, wo wir auf dem Gipfel dann gesehen sind, haben wir gar nichts gesehen, weil dichter Nebel war, hat er uns einfach mit Humor alles erklärt, alle Berge, die wir jetzt würde sehen, ringsum. Weil er hat ja sehr viel Schild bestiegen und er hat natürlich die Glarner Alpen sehr gut gekannt.
Am Ende der Gipfelkreuzreise möchten wir unserem Erlöser, der am Kreuz für uns gestorben ist, Danke sagen und loben und preisen. Mögen Sie nach dem Beitrag und der Alphornmusik von Lisa Stoll viel Wärme in Ihrem Herzen haben. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen reichen Gottessegen.